Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast, ab sofort auf einem neuen Sendeplatz, jetzt immer donnerstags abends auf einem oder gemeinsam mit einem neuen Broadcaster, Ivo Sonic, und tatsächlich auch mit einem neuen Titel, Klima und Kohle, der Campus Talk. Mein Name ist Henrik Terhesen, ich bin Professor für erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier. Und ja, betreibe diesen Podcast rum um die regenerative Energietechnik, um Fragen zum Klimawandel und im Gespräch mit meinem Kollegen Christian Kanlot dann auch immer um mit Themen zu wirtschaftlichen Fragen rund um das Thema Energiewende. Und ab heute dann gemeinsam mit Ivo Sonic, der Kontakt Die Welt ist klein, entstanden über Jörg Ahrweiler, der hier auch aktiv ist auf dem Sender, der Absolvent ist des Umweltcampus, schon vor etlichen Jahren bei uns mal studiert hat, auf uns, auf den Campus wieder zugekommen ist und gefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen können, mit Ivo Sonic gemeinsam auch die Reichweite der Themen noch ein bisschen zu erhöhen, denn das, was man jetzt in den letzten Monaten, was ich so an Feedback bekommen hat, hat sich gezeigt, die Themen interessieren doch eine größere Hörerschaft, und wenn wir es schaffen können, diese Themen in die Gesellschaft zu bringen, kann das, glaube ich, nur ganz sinnvoll sein. Also, warum haben wir den Titel jetzt noch angepasst? Wir hatten ja vorher den etwas akademischen Titel Erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Das war so der erste Ansatz, mal auszuprobieren, wie das Podcast-Format so funktioniert. Da haben wir immer mal wieder auch aus dem Inneren der Hochschule ein bisschen berichtet. Das werden wir künftig dann auch weitermachen, Christian Kamlott und ich gemeinsam. Und die Idee ist jetzt immer, dass wir an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat werde ich alleine ein bisschen was zur Energietechnik immer erläutern, verschiedenste Themen aufgreifen, aber so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, das Ganze mal ein bisschen zu objektivisieren. Das heißt also, mal ab von politisch gefärbten oder lobbyistisch gefärbten Meinungsäußerungen. Ich bin von Hause aus Physiker. Das heißt also, wir können dann mal ein bisschen auch mal mit Zahlen spielen, mal so ein paar Zahlen einschätzen. Vielleicht hier und da mal mit so einem kleinen Augenzwinkern, um zu schauen, was steckt denn eigentlich hinter der Energiewende, wie schaffen wir dieses Ziel, das Klima zu schützen, oder welche Pfade müssten wir einschlagen. Und dann ist die Idee, zweiter und vierter Donnerstag jeweils mit Christian zusammen, auch um dieses Themenfeld herum, führen wir ein Gespräch, unterhalten uns, nehmen auch immer Anregungen aus der Hörerschaft auf. Wenn es da also Anregungen, Fragen, Impulse gibt, nehmen wir die gerne auf. Ja, und den fünften Donnerstag, da ist im Moment die Idee, dass wir uns den so reservieren für eine Sonderfolge. Mal gucken, was wir da so machen. Gehen wir recht entspannt mal dran und schauen mal, was so geht. Also, das ist so das Konzept. Das heißt also, donnerstags um 21 Uhr, immer hier auf Ivo Sonic. Und dann im Anschluss gibt es dann die Podcast-Folge sowohl hier im Archiv als auch dann bei den üblichen Podcast-Dienstleistern. Das heißt also, jeder, der sich da später nochmal für interessiert, kann die dann auch auf seinem Lieblingspodcast, seiner Lieblingspodcast-Plattform noch anhören. Vielleicht noch ein bisschen zur Intention. Wieso habe ich diesen Podcast angefangen? Was ist so meine Motivation gewesen? Ich bin ja Hochschullehrer. Ich lehre und forsche im Bereich der Energietechnik, bin Theoretiker, das heißt, ich entwickle in meiner Forschung Energiemodelle, das heißt, wir helfen Kommunen, Unternehmen, wir helfen tatsächlich dann auch Landesorganisationen bei der Entscheidungsfindung, in welche Richtung sollte man sich entwickeln, um die Klimaneutralität in den nächsten Jahren voranzubringen, zu erreichen. Und auf der anderen Seite noch die Idee, junge Menschen für dieses Thema zu begeistern. Denn das ganze Thema Fachkräftemangel, was in der Industrie angekommen ist, das Problem haben wir natürlich an den Hochschulen, haben wir bei uns im Umweltcampus, aber auch in Rheinland-Pfalz bundesweit, dass sich nicht ausreichend junge Menschen für dieses Thema, also interessieren schon, aber es dann doch nicht so angehen, um dann einen eigenen Beitrag in dem technischen oder technisch-wirtschaftlichen Schnittstellenbereich zu leisten, um die Energiewende voranzubringen. Und das war so ein bisschen die Intention. Wenn wir die Dinge erklären, kann man vielleicht die jungen Menschen dann doch motivieren zu sagen, alles klar, ich gehe dann doch in Richtung der regenerativen Energietechnik. Das möchte ich studieren, um dann später im Job seinen persönlichen Beitrag zu leisten. Das ist also so ein bisschen der Plan. Und nach dem ersten knappen Jahr, der Podcast jetzt nun läuft, gab es viel positives Feedback hier und auch mal so ein bisschen Kritik. Das gehört, denke ich, dazu. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt hier bei Evosonic. Was jetzt heute in der ersten Evosonic-Folge, will ich sie mal nennen. Die alten Folgen sind ja weiter verfügbar auf den Podcast-Dienstleistern. Mal so ein bisschen ansprechen möchte, weil es jetzt gerade auch zeitlich ganz gut passt. Also der Weltklimarat hat jetzt ja seinen sechsten Bericht veröffentlicht zum Status des Klimawandels. Das heißt also frei verfügbar auf der Seite vom IPCC kann man sich den kompletten Bericht, der wird dann demnächst veröffentlicht werden, und dann die Zusammenfassung und die Kurzzusammenfassung, also da gibt es ja mehrere Stufen, angucken und aus Sicht der Wissenschaft, denn tatsächlich ist dieser Bericht auf höchstem wissenschaftlichen Niveau entstanden, ansehen, wo wir stehen global bei der Energiewende. Und das will ich ein bisschen einordnen, mal ein bisschen einleiten, um dann auch für die nächsten Folgen mal so ein bisschen die Richtung vorzugeben, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. Und da passt dieser Bericht eigentlich ganz gut, denn der Bericht stellt halt ziemlich klar, ziemlich deutlich dar, dass bei der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit wir die Ziele, die wir uns als Staatengemeinschaft gesetzt haben, wir haben ja tatsächlich alle Staaten in Paris damals bestimmt und zugestimmt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Und das haben wir in Deutschland dann auch parlamentarisch bestätigt. Auch das war eine sehr eindeutige Abstimmung, dass auch Deutschland da seinen kleinen, wobei so klein ist er gar nicht, aber sehr wichtigen Beitrag leisten will. Auf dem Pfad sind wir im Moment halt nicht, weil die Treibhausgasemissionen global halt weiterhin hoch sind. Durch die Corona-Pandemie gab es so eine ganz kleine Delle. Aber im Moment sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau. Wir haben so ja rund 60 Gigatonnen CO2-Äquivalente. Also was heißt das? Man kann die Treibhausgase umrechnen in die Klimaschädlichkeit von dem Treibhausgas Kohlendioxid. Das heißt also die anderen Treibhausgase wie Methan, wie Lachgas etc., Ozon, die kann man halt alle umrechnen und dann daraus sagen, wie groß ist dann das Äquivalent in Kohlendioxid. Da sind wir bei rund 60 Gigatonnen, das heißt nur eine Gigatonne, jetzt kommt wieder der Physiker, müssen wir hier und da mal ein paar Zahlen, müssen wir auch mal verwenden und mal ein bisschen mit den Zahlen spielen, ohne jetzt das zu kompliziert zu machen. Also wie war das, eine Kilo kennt man 1000, Mega kennt man auch noch 1 Million und Giga ist dann 1 Milliarde. Also wir sind bei 60 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr global und wir müssen bis zum Ende des Jahrhunderts netto auf Null kommen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist tatsächlich nur Physik. Also das ganze Thema, was ja in der Presse hier und da nochmal mitschwingt und von manchen Vertreterinnen und Vertretern der Industrie, der Politik so propagiert wird, ja, das ist ja alles nicht so ganz klar und das weiß man nicht, das ist Quatsch. Also den Klimawandel hat man sehr, sehr genau verstanden. Der Bericht des IPCC gibt auch immer an, mit welcher, in der Wissenschaft nennt man es dann Signifikanz oder mit welcher Exaktheit kann man dann diese Aussagen tatsächlich treffen. Das Konfidenzintervall, das ist das Stichwort. Und das ist in den allermeisten Fällen hoch beziehungsweise sehr hoch. Also es gibt kaum Aspekte, die jetzt keine hohe Aussagesicherheit haben. So funktioniert Wissenschaft. Das ist immer für Menschen, die jetzt mit in diesem Wissenschaftsumfeld nicht so unterwegs sind, immer etwas sehr abstrakt, wenn Wissenschaftler dann über solche, also in ihrer Fachsprache bleiben. Das ist, denke ich, auch ein Kritikpunkt, dass wir es aus der Wissenschaftsgemeinschaft nicht so richtig schaffen, diese doch auch komplexen Inhalte zu transportieren und so darzustellen, dass sehr viele Menschen das einfach besser verstehen, begreifen können. Dahinter, und da sage ich jetzt mal alle Entscheidungsträgerinnen, Träger in Politik und Wirtschaft, die sollten, müssten das können, das verstehen. Und da ist relativ klar. Also wir müssen raus aus den Fossilen, wir müssen raus aus der Emission von Treibhausgasen. Wenn wir so weitermachen wie bisher und wir bleiben, und auch das kann man tatsächlich mit einer relativ hohen Genauigkeit prognostizieren, also wenn wir die Maßnahmen, die wir im Moment haben, umsetzen, bleiben wir in der Größenordnung von 60 Gigatonnen CO2-Emissionen oder CO2-Äquivalenten pro Jahr. Und damit laufen wir auf eine Temperaturerhöhung von, ja, also das der IPCC sagt, zwischen 2,2 und 3,5 Grad Celsius hinaus, im Mittel bei 3,2 im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das heißt, man braucht irgendeine Referenz. Was ist so die Referenz? Und das ist immer so das vorindustrielle Zeitalter. Das heißt also, das reicht nicht. Und in dieser ganzen Diskussion, da, also wir wissen ziemlich genau, was wir tun müssen, was wir auf welche Technologien wir setzen müssen. Da ist doch so, da ist jetzt nichts, auf was wir noch warten müssen. Also die Technologien sind alle da. Gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz an mit noch ein paar Überlegungen. Aber tatsächlich geht es nicht um nicht primär um die technischen Innovationen, die uns noch fehlen. Klar, wir können die Technologien verbessern. Photovoltaik, die Windenergie noch weiter voranbringen, effizienter machen, Speicher günstiger machen. Das sind natürlich alles technologische Innovationen, die wir voranbringen müssen. Aber es gibt jetzt nichts, wo wir sagen, der Baustein fehlt noch, da müssen wir noch forschen, das müssen wir noch zur Industriereife bringen. Das ist tatsächlich nicht das Problem. Und tatsächlich hat sogar das Bundesverfassungsgericht, da geht es auch so ein bisschen um die Diskussion mit der Klimaschutzbewegung, die wir global sehen und den Aktionen, die es dort gibt. Tatsächlich ist eigentlich sehr eindeutig, auch höchstrichterlich in Deutschland festgestellt worden, in dem Klimaschutzurteil vom März 21, dass der Staat gemäß dem Grundgesetz die Verpflichtung hat zum Klimaschutz. Also, und zwar, ich zitiere mal wörtlich, Artikel 20a des Grundgesetzes verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralität. Das heißt also, wir haben in Paris zugestimmt, das Parlament hat zugestimmt und die Regierung hat das umzusetzen. Das Verfassungsgericht hat es nochmal als höchstes Gericht bestätigt. Das heißt also, wir haben die Pflicht, das zu tun, neben, und das ist erstmal das rein politische, natürlich auch die persönliche Pflicht. Denn eine Welt, die sich um 3,2 Grad Celsius in der Temperatur erhöht, wird komplett anders aussehen als das, was wir heute kennen. Die ersten Auswirkungen merken wir jetzt schon, also die Ereignisse, die Extremwetterereignisse, die global passieren, sind eine direkte Folge des Klimawandels, einer Erhöhung der Temperaturen. Das muss passieren. Auch da hilft uns dann leider wieder die emotionslose Physik. Die sagt, na gut, wenn die Meere wärmer werden, dann verdunstet mehr Wasser. Wenn die Luft wärmer wird, dann kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. Kennt man vom Badezimmer, wenn der Spiegel beschlagen ist und der Spiegel soll wieder klar werden, was kann man machen beim Haareföhnen? Man hält den Föhn davor, man erhöht die Temperatur und dann kann warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. Das ist Physik. Naja, und wenn mehr Wasserdampf in der Luft vorhanden ist und dann irgendwann auf Landregionen trifft, dann regnet das ab, aber es steckt mehr Energie dann in den Wolken. Man kennt das in den USA mit den Hurricanes, die einfach statistisch gesehen stärker werden, nicht jedes Jahr und nicht jeder Hurricane, aber im Mittel werden diese Hurricanes stärker. In Europa beobachten wir Ähnliches, also eine Verschiebung von oder Verlängerung von Dürrephasen, Starkregenereignissen, das haben wir in Deutschland gehabt, im Ahrtal, in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und das Einzelereignis ist natürlich, da muss man auch mal aufpassen, wenn man über Klima und Wetter redet. Also das einzelne Ereignis ist erstmal ein Wetterereignis. Das kann auftreten. Kann ja sein, dass die nächsten 100 Jahre im Ahrtal nichts mehr passiert. Es kann aber auch sein, dass nächstes Jahr im Ahrtal das Gleiche passiert. Oder dann halt im benachbarten ich weiß nicht, dass dann hier die Nahe oder halt andere kleinere Flüsse dann über die Ufer treten, was dann in Süddeutschland passiert mit dem Lech oder mit der Isar. Das weiß man nicht, das kann passieren und das hängt vom Wetter ab. Tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass das aber jetzt vorkommen wird, und das ist dann halt die Physik, die steigt. Und damit das Risiko, dass es zu solchen extremen Wetterereignissen kommen kann, wie jetzt der nächste Sommer wird, lässt sich auch nicht prognostizieren. Das ist wieder, da sind wieder Wetterphänomene, ob der wieder so lang und trocken wird oder ob es ein regnerischer Sommer wird. Das muss man mal abwarten. Aber tatsächlich, das sind alles Folgen des Klimawandels. Wir haben ja jetzt schon eine Temperaturerhöhung global von 1,2 Grad Celsius erreicht, so ungefähr. Das heißt, der Klimawandel ist voll da. Das ist also auch den großen fossilen Energieunternehmen sehr, sehr bewusst. Die haben halt gesagt, sie ändern ihr Geschäftsmodell nicht, sondern bleiben lieber beim Geschäftsmodell fossil und haben dann sich entschieden, gegen die Darstellung des Klimawandels zu argumentieren, also Marketingmaßnahmen zu betreiben, sodass da immer noch eine Unsicherheit ist. Oder ja, also Unsicherheit ist ja nicht wissenschaftlich, sondern die entsteht dann halt in der Bevölkerung global. Da spielt dann auch viel Politik mit rein, weil man einfach seine persönlichen Interessen schützen will. Das ist auch das normale politische Spiel. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Klima zu tun. Das gibt es in allen Facetten der Politik des Klima, der Klimadiskussion, der ja, Umsetzung von Wirtschaftsinteressen. Und damit muss man umgehen. Und man muss halt langsam dafür sorgen, dass sich eine Gesellschaft in diese Richtung entwickelt. Ich denke, in Deutschland sind wir schon ganz gut unterwegs, dass das ganze Thema Klimaneutralität einfach in der Gesellschaft angekommen ist. Wir müssten halt da etwas mehr tun. Denn die Änderungen, die Auswirkungen auf das Ökosystem Erde, die wir jetzt ja schon beobachten durch den Rückgang der Gletscher, der Eismassen, das Abschmelzen der Polkappen, sind messbar, sind spürbar. Und eine 3 Grad wärmere Erde, auch das lässt sich ziemlich genau vorhersagen, führt halt zu einer starken Verschiebung von Ernteerträgen, von Verwüstungen, von diesen extremen Wetterereignissen, von Veränderung von Niederschlagsmustern. Also das wird alles dazu führen, dass das Ökosystem Erde sich verändert. Auch da, das ist ja das, was die Kritiker immer sagen, ja gut, das Klima hat sich immer geändert. Das ist richtig, es war auf der Erde auch schon mal 12 Grad wärmer als heute. Das ist so 300, 350 Millionen Jahre her. Da sah die Erde aber auch ganz anders aus. Da gab es viel mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das kann man alles sehr genau rückwirkend messen. Also ich sag mal so die letzten 800.000 Jahre kann man durch die Eiskernbohrung das messen. Je weiter man zurückgeht, dann muss man in Sedimentgestein schauen und anhand von tatsächlich Baumringen etc. kann man mit hinreichend guter Genauigkeit bestimmen, wie die Temperatur vor mehreren Millionen oder 100 Millionen Jahren auf der Erde war. Es war mal wärmer, es war auch mal kälter. Aber ich denke, das Wichtigste ist, diese Geschwindigkeit der Temperaturänderung haben wir so global noch nicht erlebt. Und das ist halt das Kritische, dass diese Temperaturänderung so schnell geht, dass sich kein Ökosystem anpassen kann. Und auch wir als Menschheit so schnell technologisch gar nicht uns anpassen können, um diese Temperaturerhöhung abzufedern, abzumildern, damit das Ökosystem bestehen kann. Also das ist relativ klar und eindeutig und wissenschaftlich auch fundiert. Jetzt ist ja die Frage, was können wir tun? Also gibt es einen Ausweg oder müssen wir den Kopf in den Sand stecken? Und da ist, denke ich, die auch wichtige Aussage des IPCC-Reports und aus der Wissenschaft, wir haben die Werkzeuge, um diese Temperaturerhöhung einzudämmen und zu begrenzen auf 1,5 Grad. Und zwar nicht unter hohen Kosten, sondern aus wirtschaftlicher Sicht auch relativ günstig. Allen voran, was ist das Ziel, dass wir die Energieversorgung dekarbonisieren, also rausgehen aus den fossilen, insbesondere durch Photovoltaik und Windenergie. Das heißt, wir nutzen die Sonnenenergie zur Stromproduktion, wir nutzen den Wind zur Stromproduktion. Das sind die beiden haupttreibende Kräfte für die Energieversorgung. Ein bisschen kann man dann noch im Bereich von Geothermie und Wasserkraft machen. alle anderen Maßnahmen, also auch da kommt immer die Diskussion mit der Kernenergie auf, auch die ist ja im Betrieb erstmal klimaneutral, die hat halt andere unangenehme Folgeprodukte. Die Kernenergie hat einfach den Nachteil, dass sie in einem dynamischen Energiesystem das falsche Energiesystem ist, weil sie einfach eine träge, also ein träges Kraftwerk, träger Kraftwerkstyp ist zur Energieversorgung und in Verbindung mit Solar und Wind nicht gut funktioniert. Dazu ist sie auch noch sehr, sehr teuer in der Errichtung. Wenn wir neue Kraftwerke bauen, da ist auch wenig technologisches Innovationspotenzial noch zu erwarten. Also ob man jetzt von diesen Small Modular Reactor und diesen Mini-Kernkraftwerke spricht oder sowas, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das einen wichtigen Beitrag leisten wird. Das wird so ein bisschen mitschwingen, denke ich mal. Aber es wird uns nicht vor der Klimakatastrophe retten. Ansonsten, was können wir noch tun? Ich denke, wir müssen natürlich bei den Gebäuden ansetzen, dort einfach die Energieverluste minimieren. Das heißt, jede Kilowattstunde, die wir nicht produzieren müssen, jede Energieeinheit, die nicht erzeugt werden muss, ist gut, weil wir dann das System zur Erzeugung nicht brauchen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Also Umstellung auf andere Massentransportmedien, nicht das Auto als Individualverkehr. Beim Fliegen müssen wir es dekarbonisieren. Wir müssen also raus aus den fossilen Treibstoffen, Diesel, Benzin und Co., damit wir diese Klimaschutzziele erreichen. Das kann man tatsächlich sehr genau abschätzen, wie das Potenzial ist. Das ist natürlich in den Ökosystemen selber auch, also dass wir Ökosysteme wieder zurückbringen, dass wir aufforsten. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie gut das funktioniert. Aber dennoch müssen wir natürlich die Ökosysteme wieder zurückbringen, die wir vernichtet haben. Das ganze Thema von Carbon Capture and Storage, das heißt, dass man die Treibhausgase, die emittiert werden bei Verbrennungsprozessen, dass man die dadurch verhindert, dass man das Kohlendioxid abspaltet, einfängt und dann unterirdisch lagert, ist technologisch möglich. Es ist wahnsinnig energieintensiv. Das ist damit natürlich auch teuer in einem entsprechenden Energiesystem. Auch da ist das Potenzial relativ klein. Und ja, mit diesen vielen kleinen Bausteinen und dann insbesondere natürlich mit dem Einsatz von der Photovoltaik und der Windenergie können wir es schaffen, als Weltengemeinschaft dieses Ziel zu erreichen, des Klimaschutzes. Und zum Abschluss vielleicht nochmal auch eine kleine Zahlenspielerei, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, ob das denn überhaupt so, ob das alles so passt, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder ob wir warten müssen auf die technologische Innovation. Ich denke, also die Photovoltaik insbesondere ist ein zentraler Baustein sein der Energiewende, weil wir einfach ein riesiges Potenzial haben, die Sonnenenergie zu nutzen, um daraus dann elektrische Energie zu machen. Tatsächlich, also jetzt so ein paar Dreisatz-Zahlenspielereien, ist es so, also es reicht auf dem Blatt Papier aus, 1,5 Stunden solare Einstrahlung einzusammeln, um den Primärenergiebedarf der Erde zu decken. So, müssen wir erstmal einsortieren, was heißt das jetzt alles? Primärenergiebedarf ist tatsächlich die, ich sag mal, Rohenergie, die wir reinstecken. Also wie viel Energie steckt in einem Kilogramm Kohle, in einem Liter Öl, in einem Kubikmeter Erdgas. Und man kann umrechnen, wie viel Energie müssen wir ganz vorne in unser Energiesystem reinstecken. Diese Energieträger müssen umgewandelt werden, dass wir aus dem Rohöl dann das Erdöl machen, was wir dann, oder dann Benzin und Diesel machen, das Kerosin machen. Wir müssen die fossilen Treibstoffe transportieren von ihrem Förderort zum Verbrauchsort. Und wenn man diese ganzen Energien mal zusammenaddiert, dann landen wir bei ungefähr 155 Petawattstunden, ein paar Einheiten da. Wird es immer mal wieder so ein paar physikalische Einheiten geben, die ordnen wir nochmal ein. Also tatsächlich, was heißt das jetzt? Was ist jetzt der Präfix Peta? Das sind ja, also man erinnert sich an seine Schulzeit vielleicht. Also wir haben gerade eben schon über Kilo gesprochen, das kennt man, ne? Kilogramm, 1000 Gramm. Mega kennt man auch, denke ich, Megabit, also eine Datenübertragungsrate, also Mega 1 Million. Dann haben wir Giga, haben wir gerade schon darüber gesprochen, ne, die Gigatonne CO2-Äquivalente, das ist dann 1 Milliarde. Eine Milliarde, 1 mit 9 Nullen, 10 hoch 9. Nächster Schritt ist dann Terra, 1 Billion, 10 hoch 12. Und der weltweite Energiebedarf, Primärenergiebedarf, sind 155 Petawattstunden. Wattstunde ist das die Energieeinheit, die man typischerweise nimmt. Der Physiker würde sagen, boah, Joule ist doch die einzig wahre Energieeinheit. Das stimmt auch. Tatsächlich hat sich aber in der Energiewirtschaft die Wattstunde als Energieeinheit etabliert, weil die Energiewirtschaft einfach im Stunden- oder Viertelstundentakt immer noch denkt und arbeitet. Deswegen ist die Wattstunde eigentlich eine ganz gute Energieeinheit, heißt also eine Wattstunde ist die Leistung, wenn ich ein Watt eine Stunde lang nutze, habe ich eine Wattstunde verbraucht. Wenn man jetzt den Wasserkocher zu Hause für die Herstellung von heißem Wasser, das ist ungefähr 1 Kilowatt Leistung, hat der, wenn der jetzt eine Stunde läuft, braucht er 1 Kilowattstunde, also 1000 Wattstunden an elektrischer Energie. So, also zurück zu den Präfixen. Terra hatten wir jetzt Peta. 1 Billiarde, 10 hoch 15. Und es ist schon viel Energie. Was kann man noch umrechnen? Da sind wir dann bei 560 Exajoule. Nächster Präfix, 1 Trillion, 10 hoch 18. 560 Exajoule. So, was haben wir noch? Also das ist der Verbrauch. Den wollen wir jetzt decken mit der solaren Einstrahlung. Die Sonne schickt uns pro Quadratmeter, also außerhalb der Atmosphäre, sind das 1366 Watt Strahlungsleistung pro Quadratmeter. Das ergibt sich einfach aus der Strahlungsleistung der Sonne mit dem Abstand, den wir von der Sonne haben. Das sind so 150 Millionen Kilometer Abstand Erde-Sonne. Und dann kommen hier an der Erde 1,366 Kilowatt pro Quadratmeter Fläche an. Fläche der Erde rund 150 Millionen Quadratkilometer. Zahlen jetzt nicht aufschreiben. Das ist mehr so eine Dreisatzübung, die man ganz gut mal mit so Studierenden oder Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe machen kann, um da mal so ein bisschen ein Gefühl für diese Zahlen zu bekommen. So, was wollen wir jetzt machen? Also wir wollen jetzt diese Strahlungsenergie nutzen, einfangen und dann damit die fossilen Energieträger ablösen. Was heißt das jetzt wirklich mal ganz stark vereinfacht für das Gefühl? Und das ist das, was Physiker gerne mal machen, erstmal so die Größenordnung abzuschätzen, bevor man dann ins Detail geht. Also, es wird natürlich nur die halbe Fläche bestrahlt. Das sind also 75 Millionen Quadratkilometer oder 75 mal 10 hoch 12 Quadratmeter. Jetzt brauchen wir auf der anderen Seite die Strahlungsleistung der Sonne, also wie viel Leistung bekommen wir dann? Wir haben gerade gesagt, 1366 Watt pro Quadratmeter. Wir haben jetzt diese 75 mal 10 hoch 12, weil wir jetzt möchte mal Bleistift, Papier und Taschenrechner rausholen. Dann haben wir eine Strahlungsleistung von 1002 Petawatt. Also das kann man sich nicht vorstellen, was jetzt 102 Petawatt sind, aber das ist sehr, sehr viel. Das sind also 102 Billiarden Watt Strahlungsleistung, die auf der Hälfte der Erde ankommen. So, jetzt können wir es vergleichen. Wir haben gesagt, wir haben eine Strahlungsleistung von 102 Petawatt. Sagen wir mal 100, ist einfach zu rechnen. Und der Primärenergiebedarf sind 155 Petawattstunden. Also machen wir auch da rund. Wir haben einen Bedarf von 150 Petawattstunden. Und wir haben eine Leistung von 100 Petawatt. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie lange müssen wir denn jetzt warten, bis wir aus der Strahlungsleistung den Energiebedarf gedeckt haben. Nun das Beispiel mit dem Wasserkocher. Wenn jetzt also 1 Kilowatt Leistung eine Stunde läuft, haben wir also 1 Kilowatt mal Stunde, 1 Kilowattstunde. Das reicht also, das heißt also, eine Stunde Sonnenstrahlung sammeln bringt uns 102 Petawattstunden, ne? Weil wenn wir eine Stunde sammeln, mal etwas plakativ, polemisch gesagt, wir stehen unten alle mit Eimern, wie die Schildbürger und sammeln das Sonnenlicht in Eimern ein. Also 102 Petawattstunden. Also, machen wir eine runde Zahl 100. Wir brauchen 155 oder 150 Petawattstunden. Das heißt, wir müssen 1,5 Stunden warten. dann haben wir den kompletten Primärenergiebedarf der Erde gedeckt. Was heißt jetzt oder was bedeutet diese etwas komplizierte Zahlenspielerei? Gehen wir mal einen Schritt zurück wieder. Überlegen wir, was können wir damit jetzt machen? Wir müssen nur 1,5 Stunden Sonnenenergie einsammeln oder die Strahlungsleistung der Sonne einsammeln und haben damit den Energiebedarf der Erde gedeckt. Und die übrigen 8.758 Stunden im Jahr brauchen wir es nicht. Jetzt kommt natürlich wieder, ja, nachts ist es dunkel und da scheint die Sonne nicht und da sind noch keine Verluste drin und die Umwandlung und Transport. Und ja, natürlich, diese Energie können wir nicht 1:1 jetzt umsetzen. Es soll nur einfach darstellen, wie immens groß, und man kann eine ähnliche Rechnung auch aufmachen, welche Fläche müssten wir mit Photovoltaik belegen in Wüstenregionen, damit wir den Energiebedarf decken können. Auch das ist überraschend klein. Können wir vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge drüber sprechen. Die Idee hinter diesem Dreisatz ist tatsächlich zu erkennen, das solare Einstrahlungspotenzial ist so immens. Wir haben kein Energieversorgungsproblem. Wir brauchen die Kohle nicht, wir brauchen die Kernenergie nicht. Wir müssen nur in Anführungszeichen mit Photovoltaik, also der Nutzung der solaren Einstrahlung und Umwandlung in Elektrizität, das müssen wir nur ausbauen in Verbindung mit der Windenergie. Auch das ist ja eine Folge der solaren Einstrahlung und der Bewegung der Atmosphäre, also der Luftströmung, um uns mit Energie zu versorgen. Dahinter dann noch alle Folgeprozesse. Wir müssen die Energie dann transportieren, wir müssen sie speichern, denn nachts haben wir nun mal keine solare Einstrahlung und auch der Wind weht nicht immer. Und wir müssen es natürlich global machen. Wichtig ist nur die Erkenntnis, und das ist dann auch der Abschluss der heutigen ersten Folge auf Evosonic. Wichtig ist, wir haben ausreichend Energie, die bereitgestellt wird von der Sonne. Wir haben die Technologien, um diese Energie nutzbar zu machen, denn wir wollen, das ist immer unser Ziel, idealerweise elektrische Energie zu erzeugen, weil das so die höchste Premium-Energieform ist. Wir haben verschiedene Energieformen, wir haben Wärmeenergie, mechanische Energie und so weiter, aber tatsächlich ist die elektrische Energie die wir am besten einsetzen können. Wir können sie leicht transportieren, wir können sie relativ leicht speichern, wir können sie umwandeln in alle anderen Energieformen, wir können aus Strom Wärme machen, wir können uns mit Strom fortbewegen, wir können aus Strom chemische Verbindungen machen, Wasserstoff, Methan. Nochmal ein anderes Thema. Also tatsächlich ein immenses Potenzial. Wir haben kein Energieversorgungsproblem und wir haben auch kein Technologieproblem. Und wenn wir da in Deutschland, in Europa, global mehr Tempo aufnehmen, um jetzt erstmal die Energieversorgung sicherzustellen, raus aus der Kohle, raus aus Öl, raus aus Gas, schaffen wir es, die Klimaziele einzuhalten und den Klimawandel auf eine Temperaturerhöhung von 1,5 oder vielleicht 2 Grad Celsius zu erhöhen, denn dann ist die Wissenschaft der Ansicht, dann können wir das Allerschlimmste verhindern. Wenn wir weiter zu langsam sind, wird das sehr, sehr unangenehm. Aber ich denke, wir sind als Menschheit immer sehr kreativ, vor allem in Krisensituationen finden wir immer dann doch gute Lösungen und raufen uns mal zusammen, spucken in die Hände und schaffen es dann. Muss vielleicht dann immer noch ein bisschen zu sehr wehtun, bevor man dann mal den nächsten Schritt nach vorne geht. Aber ich bin da eigentlich sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Jahren schaffen, weil das Potenzial einfach da ist. Ich glaube, das reicht erstmal als Einstieg. Idee bei dem Podcast ist immer, dass die Folgen so eine gute halbe Stunde dauern. Das ist, glaube ich, ein ganz angenehmes Podcast-Folgenformat. Nächste Woche gibt es dann die erste Ausgabe gemeinsam mit Christian Kamlott. Da werden wir auch mal noch einen allgemeinen Einstieg machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.